Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem 10. Konsumcast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Zürcher Presseverein und der Zürcher PR-Gesellschaft. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Ja, wir führen Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kommunikationsbranche, immer so unter dem Obertitel: Was hat Corona mit uns gemacht? Was hat sich verändert? Was wird bleiben? Vor allem auch in der Kommunikationsbranche. Heute mal ein Mann, den man als Doyen der Kommunikation in der Schweiz beschreiben kann. Alois Hirzel ist Senior Partner bei Hirzel Neff Schmid Konsulenten und das schon fast ein Vierteljahrhundert lang. Er ist eine Institution in der Kommunikationslandschaft der Schweiz, hat unzählige Firmen beraten. Immer wenn Firmen in der Krise sind, holen sie ihn, so hat man jedenfalls das Gefühl. Aber er wirkt natürlich auch stark im Hintergrund, diskret und effizient. Herzlich willkommen, Alois Hirzel.
Grüezi.
Aber zuerst mal die Frage, die ich all meinen Gästen stelle am Anfang. Was hat Corona Sie persönlich gelehrt?
Ich glaube, es gibt verschiedene Lehren. Die Lehre, die mir irgendwie am tiefsten gegangen ist, ist wahrscheinlich die irgendwo Bedeutungslosigkeit des Menschen in diesem Universum. Ich meine, da hat so ein Virus mit uns und mit der ganzen Gesellschaft etwas angestellt, was niemand vorhergesehen hat. Also ich kenne niemanden. Und irgendwie uns auch eine neue Bescheidenheit lernt, neue Einsichten. Man spricht natürlich oft vom Negativen und es ist auch schrecklich, die Konsequenzen, die dieser Virus hat, bei vielen Familien rund um die Welt und so weiter. Aber ich glaube, es ist eine extrem lehrreiche Phase auch und die muss man positiv sehen.
Mhm. Man wird so ein bisschen auf sich zurückgeworfen wieder.
Ja, ich denke, dass auf sich zurückgeworfen, das stimmt, aber man sieht dann viele Dinge auch anders. Man wertet gewisse Dinge auch anders in der Gesellschaft. Ich meine, man kann natürlich oft weiter sehen, aber die gesellschaftliche Spaltung, von der es viel gesprochen wird, muss man nicht zwangsläufig negativ sehen. Es ist einfach eine Auseinandersetzung, die man akzeptieren muss. Und auch da hat dieses Virus dafür gesorgt, dass wir uns mit ganz anderen Gesichtspunkten und Betrachtungsweisen auseinandersetzen müssen, weil wir wollen ja eben nicht, dass diese Gesellschaft gespalten ist. Und so muss man auch ganz anders auf Leute eingehen, die man eigentlich in ihrem Verhalten nicht versteht. Aber es nützt nichts, wenn man da mauert, sondern man muss auf die zugehen und versuchen, die zu verstehen und die auch zu gewinnen und zu überzeugen. Mhm. Das ist ja ein bisschen mein Kerngeschäft.
Ja, genau. Kommunikation ist Ihr Kerngeschäft. Ist Kommunikation jetzt eigentlich in der Corona-Zeit noch wichtiger geworden? Weil es ist ja so, dass der direkte Kontakt oft weggefallen ist. Vieles läuft eben über die Medien, über die sozialen Medien. Ist Kommunikation an sich wichtiger geworden in dieser Zeit?
Das ist eine schwierige Frage, ob sie wichtiger geworden ist. Ich denke, ja, irgendwo naturgemäß ist sie wichtiger geworden, weil einfach erklärt werden muss und verstanden werden muss, was dieses Virus mit uns macht, eben nicht nur einzeln betrachtet, sondern eben auch auf unsere Gesellschaft. Insofern ist die Kommunikation vielleicht nicht wichtiger, aber anders geworden. Das ist sicher so. Ja, ich glaube, wenn ich mir das überlege, ich glaube, ja, es ist. Insofern ist es sicherlich wichtiger geworden.
Sie werden ja als Mann bezeichnet für die Krisen. Immer wenn irgendwo eine Krise herrscht, holt man Alois Hirzel. So hat man wenigstens von außen das Gefühl. Weshalb eigentlich? Was macht Sie so erfolgreich? Was macht Sie oder weshalb sind Sie besser in der Kommunikation als andere?
Also, ich glaube nicht, dass ich besser bin in der Kommunikation als andere. Ich bin ein bisschen älter als andere. Und,
mehr Erfahrung mit Krisen.
Ganz genau. Also ich meine, das ist jetzt wirklich kein Verdienst. Ich habe immer wieder, und sage das heute noch, Erfahrung darf man nicht als Argument bringen, wenn man keine andere hat. Mhm. Keine anderen hat. Aber natürlich, es ist schon so, in außergewöhnlichen Situationen, es müssen eben nicht Krisen sein. Man spricht nach meinem Dafürhalten etwas schnell jeweils von Krise, aber Krise, Corona ist eine Krise, hat eine Krise ausgelöst, eine extrem mannigfaltige. Aber ich beschäftige mich in der Regel mit außergewöhnlichen Situationen. Aber ein Unternehmen zum Beispiel, das lebt heutzutage unter dem Eindruck von ganz, ganz verschiedenen Einflüssen, die man vielleicht vor 10, 20 Jahren auch noch nicht kannte, muss mit außergewöhnlichen Situationen in einer gewissen Häufigkeit fertig werden. Und da ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn man solche Situationen früher schon erlebt hat und weiß, was funktioniert und auch weiß, was nicht funktioniert.
Jetzt gibt es ja viele große Firmen, die sie auch holen. Da frage ich mich immer, die haben ja alle riesige Kommunikationsabteilungen. Die werden immer größer und größer, im Gegensatz zu den Wirtschaftsjournalisten, das werden immer weniger. Also sie werden immer größer und trotzdem hat man das Gefühl, in einer Krise braucht es dann oder auch in einem Fall von unvorhergesehen braucht es dann Beratung von außen und dann kommen sie ins Spiel. Weshalb eigentlich?
Ich glaube, es gibt zwei Hauptfaktoren, also die Erfahrung, die Berater haben, wie ich denke ich, und es ist so, dass sie gewisse Kompetenzen nicht ständig verfügbar haben müssen. Es ist ja sehr selten, dass also eben Unternehmen in Dauerkrisen, das gibt es ausnahmsweise, aber sie brauchen diese Kompetenz des Krisenmanagements nicht zwangsläufig in der ganzen Breite. Das sind ja die unterschiedlichsten Krisen oder außergewöhnlichen Situationen kommen ja vor. Und in der ganzen Breite brauchen sie diese Erfahrung, dieses Know-how, wie damit umzugehen, ist nicht zwingend. Und sie brauchen auch das Netzwerk, das sie brauchen, um Krisen zu managen, sei es auf der politischen Ebene, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Ebene. Das brauchen sie nicht ständig verfügbar. Also macht es Sinn, die Kompetenzen im Hause zu haben, die sie permanent brauchen und die reinzuholen, wenn es eben eine besondere Situation ist.
Kann es aber auch sein, dass Sie jetzt eher einem CEO sagen können, das und das und das läuft falsch, als wenn es der interne Kommunikationschef sagt, dann nimmt man das nicht wirklich so richtig wahr. Wenn Sie es aber sagen von außen, dann wird es ernst genommen.
Das ist ein guter Punkt und es ist eigentlich, man kann zwei Betrachtungsweisen haben. A, es ist ungerecht, weil die internen Leute sehr oft genauso qualifiziert sind. Aber auf der anderen Seite komme ich eben zurück auf das, was ich vorhin sagte, man hat dann gewisse Erfahrungen im Umgang mit gewissen Situationen und dann ist man auch verpflichtet, dem CEO das zu sagen. Also das Zitat, das ich dieses Jahr möglicherweise und das letzte Jahr am meisten gebraucht habe, ist etwas vereinfacht das von Dürrenmatt, der gesagt hat, es ist eine Sache nie zu Ende gedacht, wenn man sie nicht bis zum schlimmstmöglichen Ausgang durchgedacht hat. Und dieser schlimmstmögliche Ausgang durchzudenken, das braucht ein bisschen Fantasie, es braucht am Ende des Tages auch den Mut, dem Verantwortlichen genau das zu sagen. Und dann erschrecken manchmal auch bewährte und kompetente Unternehmensleiter, weil einfach das der schlimmstmögliche Ausgang dann wirklich sie zwingt, sich mit außergewöhnlich unangenehmen Dingen zu beschäftigen. Und das kann ein externe möglicherweise einem CEO
besser. Das heißt, das ist Ihre Aufgabe ein bisschen, den schlimmstmöglichen Ausgang vorherzusehen und es den Leuten auch zu sagen, das kann passieren, wenn ihr das und das und das nicht macht.
Genau, ich hatte gestern so ein Gespräch und habe dann in diesem Gespräch etwas elaboriert, wie der schlimmstmögliche Ausgang sein könnte in einer bestimmten noch nicht Krisensituation, aber etwas schwierigen Situation. Und als ich dann fertig war, das darzustellen, da blieb es ein paar Sekunden
still.
Ruhig.
Genau. Still im Raum. Und dann, aber dann hat man das dann auch akzeptiert. Akzeptiert man das dann? Also sagt man, Sie haben recht, das könnte passieren? Oder versucht man dann zu sagen, nein, Sie sind ein Schwarzseher, nein, so schlimm wird es nicht kommen und so?
Ja, Sie haben recht. Also das wird eigentlich immer akzeptiert. Natürlich wird es hinterfragt. Natürlich gibt es auch als Externer haben Sie nicht immer den Überblick über alle Details, die die Firma betreffen oder die Organisation. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, nach dem ersten Schreck findet man, das müssen wir verfolgen. Auch wenn man sich, sind dann alle am Tisch oder am Bildschirm einverstanden, dass das wirklich eine Extremsituation ist. Aber es gibt natürlich mehr als genügend Beispiele, wo dann diese Extremsituation eingetroffen ist. Und wenn man sich darauf weder mental noch organisatorisch und so weiter vorbereitet hat, dann hat man dann wirklich ein Problem.
Gibt es dann oft auch ein Kompetenzgerangel zwischen der internen Kommunikation und Ihnen, dass die Interne sich dann vielleicht zurückgesetzt fühlt oder dass man sogar gegeneinander arbeitet?
Nein, das habe ich eigentlich nie erlebt, dass ich gegeneinander arbeite. Es kann vorkommen, dass ich vom Verwaltungsrat oder vom CEO gerufen werde und ihm eine Situation schildere. Wir diskutieren das und dann kann es sein, dass ich dann mal sage, jetzt würde ich vorschlagen, holen wir den Kommunikationschef oder die Kommunikationschefin dazu. Weil es klar ist, dass als Externer kann man mit bestimmten Erfahrungen, mit bestimmten Wissen und so weiter intervenieren und helfen, aber letzten Endes muss ja das von den internen Leuten umgesetzt werden. Und es ist mir extrem wichtig, dass da ein Vertrauensverhältnis
Die müssen
besteht.
An Bord sein, sonst funktioniert es nicht in der ganzen Breite.
Absolut.
Und machen Sie dann viel auch Beratung, jetzt eben nur CEO, eine persönliche Beratung, gar nicht irgendwie die Firma, sondern persönliche Beratung, dass der CEO kommt und sagt, ich möchte meinen Außenauftritt verbessern oder geben Sie mir Tipps, wie ich mich positionieren muss. Passiert das auch?
Ja, die Grenzen sind fließend oft, also zwischen der jetzt der sachbezogenen Aufgabe oder problembezogenen Aufgabe und dem Verhalten des CEOs. Er muss ja diese, was immer das Thema ist, gegen innen und außen vertreten. Und dann kommt es schon vor, dass ich ihm sage, er soll sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Ich komme jetzt gerade von einem Meeting, da geht es darum, dass unter anderem haben wir diskutiert, dass der CEO, dass wir ihm helfen, sich besser zu verkaufen.
In der Öffentlichkeit, also stärker.
Auch gegenüber innen.
Also präsenter zu sein.
Auch. Genau, es ist ein sehr kompetenter, menschlich sehr kompetenter Mann, aber es gibt einfach Leute, die sind nicht als Rhetoriker geboren und dann ist es insofern ungerecht, weil sie kommen zwar gut an, sind integre Persönlichkeiten, aber sie können ihre Botschaft nicht so gut rüberbringen, aber das ist etwas, was man trainieren kann. Wenn ich das erkenne, dann versuche ich natürlich
also gibt es eben, es gibt vielleicht eben Leute, die sagen, ich bin nicht gut in der Kommunikation, ich mache das auch nicht gerne, ich habe andere Stärken. Muss heute ein CEO ein großer Teil seiner Zeit einfach für Kommunikation aufwenden, und zwar intern gegenüber seinen Mitarbeitern, extern gegenüber den verschiedenen Anspruchsgruppen, von der Öffentlichkeit über den Staat, über die Aktionäre und so weiter. Also Kommunikation muss eigentlich ein CEO schon beherrschen. Wenn er es nicht beherrscht, ist er dann am richtigen Ort? Kann man das einfach lernen?
Es ist eine schwierige Frage. Also bis zu einem gewissen Grad kann man es natürlich lernen. Aber wenn ein CEO heute nicht kommunikationsfähig ist wirklich oder mindestens ausgebildet werden kann, dann kann er das, was er eigentlich rüberbringen will, und dann kann er eigentlich seine Aufgabe nicht so umfassend erfüllen, wie er sie selber erfüllen möchte. Nein, Kommunikation hat eindeutig viel eine größere Bedeutung erlangt.
Und ich habe immer das Gefühl, Kommunikation ist ja etwas, wo man nicht unbedingt gerade geboren wird damit. Also es gibt so die geborenen Kommunikatoren, aber die sind eigentlich sehr selten. Und ich habe immer so das Gefühl, dass die CEOs das sehr ungern trainieren, Kommunikation. Also, dass sie das eigentlich ungern machen, obwohl, oder sie haben oft das Gefühl, sie sind einfach geborene Kommunikatoren, sind es aber gar nicht. Dass man das trainieren muss, dass man das auch lernen muss bis zu einem gewissen Grad, Kommunikation. Ist das Bewusstsein vorhanden auf der Chefetage oder haben die da alle das Gefühl, wir sind sowieso die Größten in Kommunikation?
Nein, das Bewusstsein ist absolut vorhanden. Es ist so. Und ich meine, man darf nicht vergessen, die CEOs, die vergleichen sich auch unter sich selber, die vergleichen sich mit anderen, die kennen ihre eigenen Stärken und Schwächen. Aber das Bewusstsein ist eindeutig vorhanden. Und ich Es vergeht keine Woche, in der wir jetzt in unserem Unternehmen nicht ein Verhaltens- oder Medientraining haben. Das gehört einfach heute dazu. Und selbst diejenigen, die schon recht gut sind darin und die zum Teil das auch trainiert haben, viele von denen, die wollen so einen Refresher nach ein, zwei Jahren wieder.
Brush-up-Training,
genau,
quasi.
Aber ja, es ist auch erstaunlich immer zu sehen, also die Lernkurve ist enorm steil bei diesen Leuten, das muss man sagen. Also das ist irgendwie schon versunken in den Leuten drin, aber man muss ihnen helfen, sich zu strukturieren, wenn sie sprechen.
Hat sich eigentlich die Kommunikation, Sie sind ja schon sehr lange im Geschäft, also Jahre, Jahrzehnte, wie hat sich jetzt eigentlich die Kommunikation verändert, wenn man das mal auf den Punkt bringen muss? Was ist heute anders als noch vor 20, 30 Jahren?
Es hat sich natürlich in mancherlei Beziehung sehr vieles verändert. Also die Digitalisierung hat natürlich einen enormen Einfluss auf die Kommunikation, wie sie heute geführt wird. Und ich spreche jetzt von der Kommunikation auf Führungsmeist, auf oberste Führungsebene. Also auch da hat die Digitalisierung natürlich sehr viel verändert. Und es ist übrigens interessant zu sehen, also Thema soziale Medien oder wie sich auch in der kurzen Zeit eigentlich, in der dieser Kommunikationskanal überhaupt besteht, wie er sich zum Teil schon verändert hat. Also Stichwort Facebook, das ist ja fast unglaublich. Und da muss natürlich, das muss man einfach sehen und dann muss man da auch entsprechend entscheiden, welche Kanäle zum Beispiel benutze ich. Aber letzten Endes, ich glaube, die große Veränderung ist schon, dass bei der Komplexität jeder CEO, es muss nicht ein Milliardenunternehmen sein, gegenübersteht, dass er kann das gar nicht im Detail alles selber beherrschen. Also er ist viel mehr darauf angewiesen, dass er seine Spezialisten hat. Und er ist auch darauf angewiesen, dass man ihm glaubt, auch wenn er nicht der große Spezialist ist. Also es gibt auch viele Themen, also was auch ganz eindeutig eine große Veränderung gegenüber früher ist, dass diese Soft Factors eine sehr viel größere Bedeutung bekommen haben. Also es geht jeder davon aus, dass Sie die Bilanz und Erfolgsrechnung Ihres Unternehmens jedem
erklären können. Das gehört einfach zum Basiswissen.
Ganz genau.
Und dann kommt aber dazu, was genau? Also Integrität zum Beispiel?
Ja, das sind also die Werte. Ja, die Werte, die der CEO oder der Chairman vorlebt. Das kommt übrigens dazu, dass der Chairman heute in der Kommunikation auch viel weitergehende Aufgaben hat als früher, also spätestens seit der Minderinitiative. Aber es sind wirklich die Werte, die Haltungen, das ist ganz entscheidend. Also wenn Sie so die ganz erfolgreichen CEOs anschauen, die zum Teil in schwierigen Industrien tätig sind, die jetzt unter Druck kommen, unter diesen berühmten ESG-Prinzipien unter Druck kommen, ihre gesellschaftliche Kompetenz eben auch nachzuweisen und diejenigen ihres Unternehmens, das schaffen sie nicht, wenn sie nicht als Mensch anerkannt sind.
Also Werte sind wichtiger geworden. Und inwiefern muss denn eine Firma heute auch Werte öffentlich dann auch zu gewissen Werten stehen? Also wir haben jetzt gesehen, zum Beispiel bei der Ehe für alle Abstimmung, da hat sich IKEA zum Beispiel ganz wirklich positioniert, andere Firmen auch, es gibt andere Themen, Diversity und so. Sollte sich heute ein Unternehmen bei gewissen Themen auch öffentlich positionieren oder sollte ein Unternehmen sich da zurückhalten? Politisch auch. Es geht dann um gesellschaftspolitische Themen hauptsächlich.
Ich glaube, es ist schon ein bisschen unterschiedlich je nach Branche. Also so konsumnahe Unternehmungen, denke ich, die sind in der Beziehung sicherlich mehr gefordert. Ich finde, IKEA macht das ausgezeichnet. Aber es ist grundsätzlich, finde ich, gehört das zur sozialen Verantwortung, die ein Unternehmen hat. Natürlich wird das von Menschen gestört, aber auch ein Unternehmen hat eine soziale Verantwortung. Und das heißt letzten Endes auch, dass man sich mit politischen Themen beschäftigen muss. Und man muss sich ja fragen, was erwartet denn der Kunde von mir in dieser Beziehung? Und das heißt nicht, dass die Unternehmen beginnen müssen, politisch aktiv zu werden. Aber diese meinungsbildenden Faktoren in Bezug auf die Einschätzung eines Unternehmens oder ihrer obersten Führung. Dazu gehört selbstverständlich das Thema Diversity und so weiter. Also da muss man Kompetenz zeigen. Sonst glaube ich, ist es nicht möglich, dass ein Unternehmen ein Optimum seiner öffentlichen Anerkennung herausgibt.
Weil es geht ja nicht nur um Konsumenten, auch um die Kunden, aber es geht auch um die Mitarbeiter. Weil heute ist ja auch so ein Kampf um die guten Mitarbeiter im Gang. Fachkräftemangel spricht man immer wieder davon. Es kommen ja jetzt auch Zeiten demografisch, wo viele Babyboomer in Pension gehen. Man muss das mit jungen Mitarbeitern. Und ich höre immer wieder so, dass junge Mitarbeiter sehr Wert darauf legen, dass die Firma auch diesen Purpose ist so ein neues Modewort, einen gewissen Purpose hat und dass die eben dorthin gehen wollen, die Millennials und so, wo es eben diesen Purpose gibt. Also das spielt dann auch eine Rolle bei der beim Anziehen von Top-Leuten.
Ja, fraglos. Und es ist auch schwieriger geworden. Und die Talente, die können auswählen, wohin sie gehen. Also die werden auch überall gut bezahlt. Ich glaube, über die Bezahlung läuft heute viel weniger, als man dann das meinen könnte. Sondern die Talente, vor allem, die wollen sich identifizieren können mit dem Unternehmen, in dem sie arbeiten, oder für das sie arbeiten. Und entsprechend ist eben, und das, weil diese Haltung des Unternehmens natürlich sehr stark von der obersten Führung beeinflusst wird, ist es schon so, dass diejenigen, die da Schwächen zeigen in Bezug auf die oberste Führung, die haben es schwer, Talente zu finden, weil eben die Identifikation damit, wie sich das Unternehmen auch gesellschaftlich benimmt, glaube ich, hat sehr an Bedeutung gewonnen. Und die Talente, wie gesagt, die haben so viele Möglichkeiten.
Und dieser autoritäre Boss, der da einfach oben steht und befiehlt und ihr macht jetzt das und das, ist das out? Die Bilanz hat kürzlich geschrieben, also der klassische Manager alter Schule, der ist völlig out. Da kommen jetzt ganz neue Formen von Manager. Eben, es gibt auch das Thema Unboss your company, also weniger die Chefs, sondern die Teams müssen entscheiden. Ist das wirklich, spüren Sie das auch, dass da Bewegung ist, oder ist das auch ein bisschen ein Medienthema?
Also da ist fraglos Bewegung drin. Ich glaube, so wie es die Bilanz dargestellt hat, das war vielleicht auch ein bisschen provokativ, aber es geht zweifellos in die Richtung. Also ich meine, das hat eben auch mit dem Stichwort von vorher zu tun. Talente wollen auch ernst genommen werden, die wollen auch eingebunden werden. Und eine Führungskultur von oben bestimmt ist, glaube ich, aus der Zeit gefallen. Aber man muss gleichzeitig sagen, der Mensch will auch Führung mindestens, also eben, ich spreche jetzt vom modernen, in Anführungszeichen, Menschen, also von, der will schon Führung. Es ist nicht so, dass Führung abgelehnt wird, aber sie müssen heute anders führen. Eben, sie müssen nicht über das Zahlenset führen, sondern sie müssen über ihre Vorbildfunktion führen und über ihr Potenzial, dass sich die Leute mit ihnen identifizieren. Und da spielt zum Beispiel natürlich die persönliche Integrität eine sehr große Rolle und dass sie eben auch nicht den Anspruch haben, alles besser zu wissen. Also das Einbinden der Leute, finde ich, ist extrem wichtig, und das erreichen sie natürlich nicht durch den Kommandostil früherer Jahrzehnte.
Und wie wichtig ist Diversität? Also man sieht immer noch, es gibt keine einzige Frau an der Spitze einer SMI-Firma nach wie vor. Können sich Firmen eigentlich noch leisten, heute nur mit Männern an der Spitze zu operieren?
Also ich muss Ihnen sagen, also nach meinen Erfahrungen, in dem Punkt grassiert das schlechte Gewissen in allen Chefetagen. Aber es ist nicht das schlechte Gewissen, weil man sich nicht identifizieren könnte mit der Diversität, sondern dass es in der Schweiz mindestens extrem schwierig ist, so viele Frauen in Führungspositionen und Führungsgremien zu nehmen, wie das eigentlich gewünscht wird. Und wie das auch, da wird sehr viel investiert an Aufwand. Aber man darf nicht vergessen, die Frauen wurden eben während zu lange Zeit nicht gefördert, nicht zugelassen, ohne Anführungszeichen, nicht zugelassen an die Hebel der Entscheidungen, wie sie sagen, macht. Und das rächt sich jetzt natürlich ein bisschen.
Und ist es auch eine Kulturfrage? Also ich hatte gerade letztens wieder mit einer Spezialistin Diversity, die einfach sagt, es sind viele Firmen, die Kultur vieler Firmen ist einfach so, dass sie eigentlich frauenfeindlich sind, ohne dass sie das so wirklich natürlich eins zu eins sagen. Aber wie man mit Leuten umgeht, wie man Sitzungen führt und welcher Ton das da herrscht, hat einfach eine wichtige Bedeutung. Und es geht nicht nur darum, jetzt einfach eine Frau zu holen. Viele Frauen kommen und fühlen sich dann abgestoßen von der Kultur und gehen dann wieder. Also es braucht ja auch einen Kulturwandel und das dauert halt. Das ist, aber ja, man muss ihn mal beginnen.
Das ist das Gegenstück zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass die, man hat die Frauen aus was für Motiven immer, aber ich glaube, es sind kulturelle auch gewesen und gesellschaftliche außen vorgelassen hat. Und das hat so lange gedauert. Und während dieser Zeit haben dann eben quasi die Männer haben das Sagen beansprucht. Und es ist natürlich am Ende des Tages ganz klar eine Kritik an den Männern, dass sie werden jetzt irgendwo dafür bestraft, dass sie eben nicht rechtzeitig gespürt haben, dass da ein gesellschaftlicher Wechsel dringend nötig ist, weil es einfach keine Gründe gibt, Frauen nicht ebenso einzubeziehen. Das ist ein Prozess, der für meinen Geschmack viel länger geht, als ich gedacht habe. Aber
sind Frauen eigentlich besser in der Kommunikation, weibliche Chefs, oder nicht? Oder kann man das gar nicht so genau auseinanderhalten?
Nach meinen Erfahrungen muss ich sagen, besser ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist fast anders und es ist fast einfacher. Ich muss sagen, Frauen, sie wissen eigentlich immer, woran sie sind mit einer Frau. Während die Männer halt einfach auch aus ihrer ganzen Entwicklung heraus wahrscheinlich immer noch zu sehr Politiker sind. Das ist bei Frauen praktisch nicht vorhanden.
Also sie sind mehr geradeaus, genau. Keine Diplomatie, sondern klare Ansprache. Genau. Wie würden Sie eigentlich, Sie haben vorhin von den sozialen Medien gesprochen, dass das sich ja verändert hat, das ganze Umfeld, eben auch wegen den sozialen Medien. Muss eigentlich heute ein CEO auf den sozialen Medien präsent sein, auf Twitter, auf Facebook, und zwar persönlich?
Ja, ich glaube, die Frage ist wie. Aber dass er präsent sein muss, ist keine Frage. Er muss sich entscheiden, zwischen welchen Kanälen. Aber das geht nach meinem Dafürhalten nicht anders. Er kommuniziert sonst, oder er verliert sonst den Kontakt mit gewissen Stakeholders. Das ist einfach so. Und je nach Branche, eben zum Beispiel auch mit den Talenten. Da bin ich überzeugt, das muss er. Aber es muss sehr kontrolliert sein. Man stellt sich also das falsch vor. Man denkt, ja, dann er tippt dann mal irgend so eine Message rein, und also das geht natürlich nicht.
Es braucht sehr viel Zeit, oder? Man muss ständig dieses Monster von sozialen Medien füttern quasi. Und da ist es dann immer die Frage, macht das dann die Kommunikationsabteilung, und kann dann die Kommunikationsabteilung wirklich authentisch für den Chef sprechen? Kommt das auch authentisch rüber? Das ist immer eine Schwierigkeit dann, wenn es nicht der Chef immer selber machen kann.
Ja, er wird sicher, also jede Kommunikationsabteilung unterstützt dann natürlich ihren Chef. Aber ich kenne auch solche, die sagen, nee, jetzt mache ich mal spontan das und das. Das ist auch absolut okay und vielleicht sogar das Beste, wenn man aber vorher die Felder abgesteckt hat, thematisch, in der sich eben der CEO bewegt, auf den sozialen Medien. Und dann, das ist so, es ist nötig, damit auch eine Mitarbeiterin mal einen Vorschlag machen kann, was sie jetzt posten könnte. Ist aber auch nötig, falls er selber mal in die Tasten greifen will.
Und wenn ein Chef dann mal in die Tasten greift, sich nicht abspricht mit dem Kommunikationschef und sehr kontroverse Äußerungen macht, was macht man da? Ich habe ein Beispiel, Joe Käser zum Beispiel, der Chef von Siemens, der hat mal einen Tweet abgesetzt, wo er massiv die Fraktionschefin der AfD im Deutschen Bundestag kritisiert hat, also ganz stark kritisiert, hat gesagt, so geht's nicht, wir wollen das nicht als Deutsche von solchen Leuten vertreten sein. Und das gab dann natürlich einen riesen Shitstorm. Die Kommunikationsabteilung wusste dann von nichts vorher. Nachher hat er dann schon noch die Kommunikationsfrau angerufen und ihr das nachher gesagt. Aber solche politischen Äußerungen, soll man das machen oder soll man sich da zurückhalten?
Also solche politischen Äußerungen, von denen man weiß, dass sie sehr kontrovers aufgenommen werden, das würde ich nicht machen. Man mischt sich da in eine Politik ein, die ich glaube, das ist das gehört dann nicht zur Aufgabe des
CEO. Bei Joe Casey hat das dann nachher begründet, indem er gesagt hat, wir sind eine Firma, die weltweit tätig sind, die sehr viel exportieren. Wir werden in verschiedenen Märkten darauf angesprochen, was ist da eigentlich los in Deutschland? Und dass wir uns da klar positionieren in dieser Frage, ist für uns eben ein wichtiges Argument auch auf anderen Märkten. So wie wir als Deutsche gesehen werden wollen, als große Exportfirma, das ist für uns wichtig, die Positionierung. Er hat das dann so begründet und das hat ja ein bisschen etwas.
Ja, absolut. Das finde ich auch absolut richtig. Nur so, weil er es so gemacht hat, wie er es gemacht hat, nämlich spontan, ist das als seine persönliche politische Botschaft rübergekommen und hat wahrscheinlich eben diesen Effekt zugunsten des Unternehmens nur teilweise mindestens erfüllt. Also das habe ich jetzt dort nicht so gut gefunden in dem Moment, weil genau solche Botschaften eben das gesamte Unternehmen und den Brand weltweit betreffen. Und so kam das aber rüber als eine als eine persönliche Botschaft, eher böswillig, und hat, glaube ich, eben den Zweck nicht ganz erfüllt.
Das wäre also nicht den Stil, den Sie haben möchten. Was haben Sie eigentlich, oder was haben heute CEOs für ein Verhältnis zu den klassischen Medien? Die gibt es ja auch noch. Und die sind, weiß nicht, sind die immer noch wichtig oder sind heute die sozialen Medien wichtiger?
Ich glaube, die klassischen Medien sind nach wie vor sehr wichtig. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass die klassischen Medien deutlich stärker, also bestimmte vor allem, deutlich stärker meinungsbildend sind, insbesondere auf die Gruppe, die ein CEO interessiert, also die meinungsbildend sind im Kapitalmarkt zum Beispiel. Und darum ist die Bedeutung der klassischen Medien ungebrochen. Es ist ja so, dass heute die klassischen Medien eben nicht nur im Print, sondern eben auch digital sehr aktiv sind. Und aber die klassischen Medien haben nach wie vor eine sehr große Aufgabe. Und aber das Verhältnis zwischen der Wirtschaft und den klassischen Medien, finde ich, ist schon sehr viel angespannter.
Getrübt? Und wieso das?
Das ist eine sehr gute Frage. Wieso ist das so angespannter? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Konkurrenzkampf unter den Medien sehr viel größer geworden ist und man weiß, welche Position nimmt welche Zeitung ungefähr ein. Also kann man das nicht, also man muss sich ja auch positionieren, ob man als Tagesanzeiger, als NZZ, als Blick, als CH Media. Und aus dieser Abgrenzung, die eben auch gewisse Marketingüberlegungen beinhaltet, also für die gewisse Überlegungen bezüglich der Positionierung des Blattes beinhaltet, das führt dann zum Teil zu Kommentaren oder zu Inhalten, die man als nicht wirtschaftsfreundlich zum Beispiel jetzt beurteilen kann. Fakt ist, dass wir in den letzten 2-3 Jahren wahrscheinlich öfters gefragt, gebeten wurden, in Medienanwälte einzusetzen, als in den letzten 15 Jahren.
Mhm. Und was waren das für Fälle dann? In der Regel, also falsche Informationen oder, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele auf vielen Chefetagen erstaunlicherweise viele Chefs eigentlich relativ kritikunfähig sind. Also die leben so ein bisschen, bösartig gesagt, in einer Bubble. Sie werden immer von Leuten umgeben, eine ganze Entourage, die eigentlich immer ihnen zudient und natürlich auch kaum jemals ein kritisches Wort verlieren. Und da kommen dann viele Manager manchmal total auf die Welt, wenn irgendein Journalist mal etwas Kritisches schreibt, dann werden die gleich nervös. Besteht, und ich glaube, Ihre Aufgabe ist ja manchmal auch so ein bisschen der Sparring-Partner zu sein, also so ein bisschen das kritische Element einzubringen. Ist es nicht so, dass in der Höhe der Chefetage viele Leute so ein bisschen die Bodenhaftung verlieren und dann wahnsinnig erstaunt sind, wenn sie mal ein bisschen kritisch angegangen werden?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist das Bewusstsein, dass die Medien eine zentrale Aufgabe haben, nämlich die Dinge auch kritisch zu betrachten. Dieses Bewusstsein ist schon vorhanden und es ist auch akzeptiert. Was ich feststelle, ist, dass vielleicht auch im Zeichen von dem Druck der sozialen Medien, vielleicht auch im Zeichen der Fake News. Das muss man schon sagen. Und im Zeichen des Lebens mit dem Widerspruch. Das alles führt dazu, dass zum Teil die Aussagen schon sehr pointiert sind in den Medien. Ich muss auch sagen, dass die Journalisten kümmern sich schon, die geben sich Mühe, sich wirklich auseinanderzusetzen mit einem Stoff. Aber klar, man kann oft die Dinge von verschiedenen Seiten betrachten. Aber vielleicht muss ich da auch noch sagen, dass wir zwar sehr viel häufiger als früher eben gefragt werden, ob wir nicht einen Medienanwalt einschalten wollen, aber unsere Aufgabe ist eben auch zu deeskalieren. Und ich sage jetzt mal, von 10 solchen Fragen oder Wünschen von Seiten unserer Kunden ändert am Schluss dann vielleicht einer tatsächlich.
Weil Sie eigentlich empfehlen, das eher nicht zu tun, weil man zerschlägt dann natürlich sehr viel Geschirr, es gibt Kollateralschäden quasi.
Ja, und wissen Sie, dass die Lösung besteht in aller Regel darin, dass ich sage, jetzt sitzen wir mal mit diesem Journalisten zusammen oder wenn es dann wirklich nötig ist, dann versuchen wir ein Gespräch mit dem Chefredaktor und das endet eigentlich immer mit einem gewissen Verständnis. Auf beiden Seiten muss ich sagen, darum ist mir das so wichtig, diesen Dialog dann herzustellen. Und das ist dann sehr oft nachhaltig, weil der CEO dann besser versteht, vielleicht ein bisschen besser versteht, wie der Journalist überhaupt funktioniert, in Anführungszeichen. Und auch ein Verständnis dafür hat, dass er eben gewisse Dinge anders nicht nur sieht, sondern auch darüber schreibt.
Weil ich glaube, vielfach passieren solche Dinge aus Missverständnissen, weil man sich nicht so weiß, wie der andere tickt. Und dann entstehen solche Dinge weniger als bewusst irgendetwas in die Welt zu setzen. Sehr oft sind es Missverständnisse oder einfach wir Journalisten, wir wissen einfach dann zu wenig, was in einer Firma wirklich passiert und schreiben dann was, weil wir auch etwas schreiben müssen und die Seiten vollkriegen. Und wir wissen dann nicht immer so ganz genau und dann entstehen solche Missverständnisse. Abgesehen davon, dass ja auch im Journalismus der ist wahnsinnig viel schneller geworden. Da muss immer sofort alles sofort rausgehen. Natürlich auf die Online-Plattformen und so. Und das führt dann oft eben auch zu Fehlern.
Genau.
Diese Schnelligkeit, diese unglaubliche Schnelligkeit. Heute muss ja alles immer gerade sofort, unmittelbar auf dem Netz sein. Und das führt zu vielen journalistischen Fehlern.
Ja, weil wahrscheinlich im Hinterkopf ein Journalist auch riskiert es dann einfach, das mal so rauszuhauen, die Story, wie er sie gerade gesehen hat. Und er sagt sich dann, ich kann ja, wenn es nicht stimmt, ich kann das ja in Sekundenschnelle wieder korrigieren. Das ist natürlich ganz anders als im Printbereich. Und, aber ich denke, das ist die Medien sind, also was vielleicht sich auch beschleunigt hat, ist natürlich die ganze Konsolidierung unter den Medien. Es ist heute auch so, dass, und das tut dann natürlich schon weh, wenn sie von einem Journalisten missverstanden worden sind. Und er schreibt das zum Beispiel jetzt in der Basler Zeitung und das wird übernommen von den Tamedia Zeitungen. Dann haben sie diesen Fehler oder das, was sie als Angriff auf ihre Person zum Beispiel betrachten, haben sie das in 12 Zeitungen. Bei den CH Medien haben sie das in 18 Zeitungen. Und das ist natürlich schon das.
Wobei ich mir dann oft sage, eigentlich heute braucht ja eigentlich ein Unternehmen und Kommunikationsbetreiben braucht Journalisten gar nicht mehr. Ein Unternehmen kann heute alles über die sozialen Medien verbreiten. Jede Firma hat eine Online-Seite. Also Journalismus braucht es eigentlich nicht mehr, um zu kommunizieren. Und viele Firmen, glaube ich, haben immer noch das Gefühl, der Journalist hat vor allem die Aufgabe, PR zu betreiben für die Firma, obwohl das nicht die Aufgabe sein kann, je länger, desto weniger, weil die Firma ja ihre PR überall selbst betreiben kann. Ich sage immer, wir können nicht als Journalisten die PR machen für euch, weil da habt ihr ja alle Kanäle. Es ist nicht unsere Aufgabe, da quasi der verlängerte Kommunikationsarm zu sein von euch.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, die Firmen können, die haben ihre eigenen Kommunikationskanäle, wie sie richtig sagen, also Webseite, soziale Medien und so. Aber umso mehr Gewicht hat natürlich das, was ein Dritter über sie sagt. Das ist halt logischerweise...
Das Glaubwürdigkeitsproblem eigentlich ein bisschen.
Genau. Und darum ist es so, darum ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, warum die Unternehmungen sehr interessiert daran sind, dass man sie in den Zeitungen... Man muss ihnen nicht schmeicheln, man muss nicht eben, das ist nicht der verlängerte Arm der PR-Abteilung, aber dass man so, dass man, ich sage jetzt, gerecht behandelt wird, aber in diesem Ausdruck steckt ja schon wieder eine Diskussion, was ist denn gerecht?
Da gibt's fair, kann man vielleicht sagen. Fair. Wobei man das ja dann auch immer diskutieren kann, was fair ist, aber fair wäre schon mal gut. Vielleicht noch ganz zum Schluss eine Frage. Mir hat kürzlich ein Kommunikationschef einer großen Firma gesagt, Kommunikation verändert sich auch insofern, dass wir früher haben wir dann kommuniziert, wann irgendein Ergebnis vorgelegt, wir ein Ergebnis vorgelegt haben, also ein neues Produkt oder irgendeine neue Technik oder eine Innovation. Heute müssen wir kommunizieren den Weg zu dieser zu diesem Ergebnis, zu diesem Produkt. Also, und auf diesem Weg müssen wir auch kommunizieren, wenn etwas schief geht, wenn etwas schief läuft. Das gehört zur Glaubwürdigkeit heute dazu. Das ist eine neue Form von Kommunikation. Er nennt das Werkstattkommunikation. Man muss in die Werkstatt quasi hineinschauen können, um mehr Transparenz zu haben. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, aber es ist nicht so, dass das etwa von den Medien verlangt würde. Das ist ja total im Interesse des Unternehmens. Ich meine, da kann man, wenn man es richtig macht, über eine längere Zeitspanne hinweg Aufmerksamkeit gewinnen und im optimalen Fall führt das dazu, dass sie den Leser oder Kunden dann darüber, dass sie ihn teilhaben lassen an diesem Prozess, eben dass sie sich am Schluss mit dem Produkt oder dem Unternehmen oder der Person, die dafür verantwortlich ist, entsprechend auch identifiziert. Also sehe ich eigentlich nur vorteilhaft und es ist also nicht etwas, wo ich jetzt der Meinung bin, das ist unter dem Druck von externen, also zum Beispiel Medien entstanden, sondern das ist einfach eine clevere Strategie.
Eine clevere Strategie und vielleicht eine Zukunft der Kommunikation. Vielleicht noch zum Schluss, wohin steuert die Kommunikationsbranche? Was sind so die wichtigen Trends jetzt in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, die Beschleunigung wird sicher anhalten. Das ist vielleicht für viele fast nicht vorstellbar, aber ich glaube schon, dass auch gewisse Verschiebungen in die digitale Welt, das wird sicherlich anhalten. Aber je stärker das der Fall ist, glaube ich, desto mehr ist es eben auch wichtig, dass der Mensch, der diese Kommunikation steuert, integer ist, glaubwürdig ist, begeistern kann. Und derjenige, der das schafft, der zieht aus dieser Entwicklung auch Vorteile.
Wir kommen nämlich jetzt noch zu 5 Sätzen, die Sie mir doch ergänzen würden. Gute Kommunikation ist dann, wenn
sie glaubwürdig ist.
Wenn man mich den Doyen der Kommunikation in der Schweiz nennt, dann halte ich das für
schmeichelhaft, aber übertrieben.
Firmen, die mich als Kommunikationsberater holen, müssen wissen, dass
ich über etwas verfüge, was dann, wenn es abgerufen wird, nützlich sein kann.
Die Idee, dass man aus jedem CEO ein Kommunikationsass machen kann, ist
ehrgeizig.
Geld bedeutet mir
als Maßstab dafür, ob ich erfolgreich bin, das ist eigentlich die Bedeutung.
Weil Sie gelten ja auch so als teuerster Kommunikationsberater der Schweiz. Weiß nicht, ob das stimmt, aber jedenfalls
ich kenne teurer.
Ah, Sie kennen noch teurer. Okay, vielen Dank, Alois Hirzel, für das Gespräch. Das war Ihnen doch sehr spannend. Das war der Konsumcast. Alle unsere Podcasts sind zu hören auf Spotify, Apple und auch auf anderen Podcast-Plattformen und natürlich auf www.communicationsummit.ch. Dort sind alle versammelt, die 10 Podcasts, die wir bis jetzt produziert haben. Denn es gibt jeden Monat einen neuen Podcast, immer publiziert in der ersten Woche des neuen Monats. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann.